Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Die Kinder des Teufels. Chavanna ist eine Stadt der Nonnen und Gläubigen, doch nicht alle, die hier geboren werden, sehnen sich nach dem gleichen Herrn. Von Claudio Risello. Als Teresina Elsa Mainetti im Jahr 1939 in Colico am Comer See geboren wurde, lag alles nah beieinander. Frieden und Krieg, das Leben und der Tod. Ihre Eltern waren aus einem Bergdorf ins Tal gezogen, weil sie dachten, dort könnte vieles einfacher sein. Sie kauften Land, bauten ein Haus mit 4 Zimmern und einen Stall für 2 Kühe und ein paar Kälber. Sie bekamen Kinder, nicht alle überlebten. Vor ihrem Haus der blaue See und dahinter die blauen Berge. Dann brach der Krieg aus. Und einen Tag später starb die Mutter, Marcelina Gusmeroli, mit 31 Jahren. Die Ärzte hatten sie gewarnt, noch eine Geburt würde sie vielleicht nicht überleben. Teresina war ihr 10. Kind. Klein und krank lag es da, als würde es jeden Moment aufhören zu atmen. Warum hat der Herr mir Marcelina genommen, soll der Vater Stefano Mainetti gesagt haben. Hätte er nicht dieses Neugeborene nehmen können? Sag so etwas nicht, entgegnete die Hebamme, vertraue dem Herrn. Und der Vater vertraute. So steht es in einem der vielen Bücher, die später über das Leben seiner Tochter Teresina Elsa Mainetti geschrieben werden sollten. Die drei waren beste Freundinnen und sie glaubten an etwas, das größer war als die Berge, die sie in diesem verdammten Kaff einsperrten. Wochentags gingen sie zur Schule, weil sie mussten. Am Wochenende gingen sie ins Café Sfisero, eine Bar im Zentrum von Chavanna, weil sie wollten. Sie tranken gern, sie tranken viel, viel zu viel. Ihre Eltern ließen sie, samstags tranken sie am meisten Wodka mit Minze oder Likör. Viola und Giorgia waren 17, Alessia war 16. Schwieriges Alter. Die drei benahmen sich daneben. Den Leuten in Chavanna fiel das auf. Halb besoffen lungerten sie herum, diese drei Ragazze, während alle anderen friedlich schlummerten. Aber wenn man ehrlich war, schlummerte hier doch immer alles vor sich hin, passierte überhaupt nichts. 3 unruhige Seelen in einem ruhigen Tal. Chavanna, gelegen in der nördlichsten Lombardei zwischen Comer See und Schweiz, ist ein frommes, erzkatholisches Städtchen mit 7.300 Einwohnern. Das Paradies liegt dort gleich über dem Friedhof. Unten die Gräber, die weinenden Engel aus Stein und die vielen Namen derer, die vor uns gingen. Oben der botanische Garten, der Paradiso heißt, wo alles blüht und die Vögel zwitschern und von wo sich der Blick übers Tal erstreckt, als stünde man allmächtig über den Dingen, der Fluss. Die Akkaden. All die frommen Menschlein, die fleißig ihrer Arbeit nachgehen, behütet von den Bergen und dem Wald, der sich über das Gebirge zieht. Und irgendwo dort versteckt die Felsspalte, durch die einer Legende nach der Teufel geflohen sein soll, als die Madonna ihn von hier verjagte. Casa e Chiesa, Heim und Kirche, das ist das Leben in Chavanna. Aber ist das denn ein Leben oder sind alle schon halb tot, christliche Zombies in Gedanken bei ihrem geliebten Gott? Es war die Langeweile, werden Viola, Alessia und Giorgia später sagen. Sie hielten es nicht mehr aus. Sie ekelten sich vor diesem schrecklichen, wunderbaren Ort. Eine kleine Gegenwelt, ein Anti-Chavanna wollten sie erschaffen, diese 3 Mädchen, beinahe junge Frauen schon, die alles miteinander teilten, ihre Träume, ihre Fantasien und Abgründe. Viola war die cleverste, schlank, groß, helle Haut, dunkle Haare, die perfekte Tochter. Sie kümmerte sich um ihren kleinen Bruder, fürsorglich, liebevoll, fast wie eine Mutter, una brava ragazza, ein gutes Mädchen. Alessia war die jüngste und die emotionalste der 3, Sie konnte ganz berauscht sein von einer Idee oder daran zweifelnd, je nachdem, was ihr Bauch ihr gerade sagte. Georgia, die kühle und entschlossene, wurde gern unterschätzt. Viele hielten Viola für die Anführerin, dabei war es Georgia, die sich hinter vielen Ideen verbarg. Sie sei es gewesen, die sich am stärksten von okkulten Gegenmächten angezogen fühlte, hieß es später im Gerichtsurteil. Doch ein Gedanke elektrisierte alle drei Mädchen. Wenn es Gott gab, dann musste auch sein Gegenbild existieren. Wo Gutes war, da musste auch Böses sein. Feuer, Blut und Verdammung. Oder wer sonst regierte die Hölle? Time has come, it is quite clear. Our Antichrist is almost here. Marilyn Manson, Antichrist Superstar. Es begann wie ein Spiel, um die Langeweile zu brechen. Ein Kitzel, besser als Alkohol. Die Mädchen sagten das Ave Maria und das Vaterunser rückwärts auf, Wort für Wort, um Mitternacht vor einem Spiegel stehend. In ihre Hausaufgabenhefte kritzelten sie Kreuze verkehrt herum, mit schwarzem Stift und Flüche gegen Gott. 666, die Teufelszahl. Drei Mädchen, drei Sechsen. Sie sprachen darüber in der Bar, ganz offen. Sie schrieben darüber in ihren Tagebüchern. In einem Fragebogen für die Schülerzeitung stand, welches Thema wünschst du dir in der nächsten Ausgabe? Alessia schrieb, satanische Sekten. Viola schrieb, Marilyn Manson. Der Sänger verkörpert all das, wovor Eltern ihre Kinder warnen. Er züngelt, schnalzt, spuckt. Viola, Alessia und Georgia hörten ihn rauf und runter, sie liebten ihn. Er zerstörte eine Bibel, sie verbrannten eine auf dem Kirchhof von San Lorenzo. Die Titelseite klebten sie ins Tagebuch. Sie verbrannten auch ein Kruzifix, das Alessia aus dem Klassenraum gestohlen hatte. Außer ihnen durfte niemand mitmachen, 666. Wie ernst es ihnen war, ahnte niemand. In den Familien herrschte Streit, in der Schule Stress. Ihre Körper waren zwar noch da, unter den guten Christen von Chavenna, aber mit dem Kopf waren die drei Mädchen ganz woanders. Doch wo war der, den sie suchten? Gott war immer da, stets und ständig wachte er über die Menschen, sein Gegenbild jedoch versteckte sich, huschte. Flammte auf, selten nur. Sie mussten ihn treffen, ihn rufen. Er allein konnte sie retten. Doch wieso sollte der Satan ausgerechnet nach Chavenna kommen? Ich fühle deine Hand über mir, auch im Dunkel der Nacht und der Sünde. Du siehst mich. Aus den Notizen von Suor Maria Laura. Das Vertrauen ihres Vaters hatte sich ausgezahlt. Aus Teresina Elsa Mainetti, geboren im Jahr 1939, wurde eine Frau Gottes. Als sie noch ein junges Mädchen war, hatte der Priester sie eines Tages im Beichtstuhl gefragt, was möchtest du aus deinem Leben machen? Teresina musste kurz darüber nachdenken, so berichten es ihre Kindheitsfreundinnen. Dann habe sie gesagt, ich denke, ich möchte Schönes für andere tun. Teresina trat dem Orden der Kreuzschwestern bei, ging zum Noviziat nach Rom. 1964, sie war 25 Jahre alt, legte sie im Mutterhaus des Ordens in La Puy in Frankreich das Gelübde ab und nannte sich fortan Suor Maria Laura, Schwester Maria Laura. So wie ihre beste Freundin aus Kindheitstagen, die früh verstorben war. Das hatte sie sich und deren Mutter Signora Lilia geschworen. Inzwischen, im Jahr 2000, war Schwester Maria Laura 61 Jahre alt und längst zur Oberin ernannt worden. Seit 16 Jahren unterrichtete und betreute sie Kinder und Jugendliche in Chavenna. Jeder kannte sie. Eine kleine, unscheinbare Frau mit wachem, festem Blick und schnellen Schritten, die ihr weißes Hemd ganz zuknöpfte und auf Fotos nur milde lächelte. Schwester Eichhörnchen wurde sie scherzhaft genannt, weil sie immer unterwegs war und wie ein guter Geist um die Häuser huschte. Laut lachen habe man Schwester Maria Laura allerdings nie gehört, schreibt eine ihrer Mitschwestern. Nur wenn man sie Santa Teresina nannte, soll sie gekichert haben. Teresina, die Heilige. Vor allem für Jugendliche setzte sie sich ein, insbesondere für die Straftäter unter ihnen. Schwester Maria Laura führte ernste Gespräche, lehrte den Katechismus, predigte ihnen, dass es immer einen Weg gab zu Gott. Einmal hatte die Polizei einen Jungen wegen Drogenbesitzes festgenommen und Schwester Maria Laura eilte zur Wache, ob man ihm nicht helfen könne, eine Arbeit zu finden. Er werde sich schon bessern, soll sie gefragt haben. Ein anderes Mal rissen zwei Mädchen im Kloster ein Kruzifix von der Wand und traten es mit den Füßen. Selbst dann soll Schwester Maria Laura besonnen geblieben sein und lediglich gesagt haben, denkt darüber nach, was ihr getan habt. So erzählt es eine ihrer Mitschwestern. Sie übertreibe es. Sie verzeihe den jungen Menschen einfach alles, fanden einige. Und ja, womöglich war das ihre einzige Schwäche. Sie hatte ein großes Herz für junge Leute, vielleicht ein zu großes. Wenn ich ihnen nicht zuhöre, wer soll es denn dann tun? Soll Schwester Maria Laura oft gesagt haben. Eines Abends im Jahr 2000 klingelte im Kloster der Kreuzschwestern von Chavenna das Telefon. Eine Nonne nahm ab. Als diese später den Ermittlern davon erzählte, konnte sie sich noch an den genauen Wortlaut erinnern. »Ich muss mit jemandem reden, man muss mir zuhören«, sagte eine zarte Stimme. »Wer ist denn da?« »Ich bin Erika.« Nachdem sie aufgelegt hatte, wusste die Nonne sofort, wer Erika helfen könnte. Viola, Alessia und Georgia nahmen ein Messer und schnitten sich damit in die Finger. Viola hatte Angst, deshalb entnahm Georgia ihr das Blut mit einer Spritze direkt aus der Ader. Die drei tropften ihr Blut in ein Glas und vermischten es mit Weihwasser. Unter den Arkaden der Kirche von San Lorenzo trank jede von ihnen einen Schluck des Tranks. Satan erschien ihnen zwar nicht, aber die drei Mädchen schlossen einen Pakt. Sie schworen sich, so lange nach dem Teufel zu suchen, bis sie ihn finden würden. Was könnten sie tun? Sie überlegten, schrieben SMS, führten eine Liste. Tiere opfern. Wenn ja, welche? Die Wände des Friedhofs mit Blut beschmieren. Zur Messe gehen und Hostien klauen. Die Welt war so heil, dass es ein Vergnügen war, darüber nachzudenken, wie man sie am heftigsten zerstört. Ein Grab schänden und die Leichenstücke im Ort verteilen. Die Kirche abfackeln. Nachts jemanden töten und vor den Altar legen. Die Liste wuchs. Chavenna sollte leiden. Ein paar Monate später schrieb Viola alles noch einmal auf in einem Brief für ihren Verteidiger. Als erstes klauten Viola, Alessia und Georgia einen Hund. Sie wollten ihn töten, ihn hängen, eventuell sein Herz herausreißen und es vor die Kirche legen. Aber der Hund wand sich und jaulte. Deshalb habe sie ihn laufen lassen, berichtete Alessia den Ermittlern später. Viola und Georgia erzählte sie, der Hund sei entwischt. Wer würde ihr nächstes Opfer werden? Im Café Suicero tranken die drei Mädchen Wodka mit Minze und überlegten. Ein Esel? Ja. Ein Kleinkind? Ja. Eine Schwangere? Dann fiel ihnen jemand ein. Don Ambrogio, der Priester. Niemand galt als so rein wie ein Mann Gottes. Doch würden sie es schaffen, ihn zu überwältigen? Wenn sie an Gott glauben, werden sie fähig sein zu lieben und zu vergeben. Das werde ich den Jugendlichen sagen. Aus den Notizen von Suor Maria Laura. Schwester Maria Laura war vorsichtig. Sie wollte Erika helfen, dem Mädchen, das im Kloster angerufen hatte, aber allein raus? Es war schon 21.30 Uhr. Sie bat Elide Lucy, eine Freundin, die sie aus einem Hilfezentrum kannte, ihr zu folgen. Erika saß in dunkler Kleidung bei den alten Bäumen und kleinen Steinhäusern auf einer Bank. Sie sei vergewaltigt worden. Vor etwas mehr als einem Monat, erzählte sie Schwester Maria Laura. Ein Mann, etwa 50 Jahre alt, habe ihr angeboten, sie im Auto nach Hause zu fahren. Und nun sei sie schwanger. Ihr Vater dürfe das nicht erfahren. Seit 3 Tagen sei sie nicht mehr zu Hause gewesen, sagte Erika. Schwester Maria Laura beruhigte sie, alles werde gut, sie werde schon sehen. Dann kam, wie zufällig, Ellie de Lucy vorbei. Schwester Maria Laura band sie ins Gespräch ein und auf einmal habe Erika nervös gewirkt, sei ganz rot im Gesicht geworden und habe gesagt, sie müsse jetzt los, erzählte Lucy den Ermittlern später. Schwester Maria Laura war untröstlich und machte sich Vorwürfe. Vergrault habe sie das arme Mädchen, erzählte sie den anderen Schwestern im Kloster. Falls Erika noch einmal anrufe, möge man sie gleich zu ihr durchstellen. 3 Tage später, die Schwestern hatten gerade ihr Abendgebet gesprochen und zogen sich auf ihre Zimmer zurück, klingelte erneut das Telefon im Kloster. Eine Nonne hob ab. »Schwester Maria Laura, es ist das Mädchen«, rief sie. Es war der 6.6. im heiligen Jahr 2000 um 21.45 Uhr. Dieses Mal wollte Erika sich auf der Piazza Castello treffen, einem Platz unweit der Stelle, an der der Friedhof liegt und oberhalb davon der Parco Paradiso. Schwester Maria Laura bat Don Ambrogio, zunächst auf der Piazza nachzuschauen. Der Priester drehte eine Runde mit seinem Fahrrad. Alles war wie immer ruhig. An einer Straßenecke telefonierte ein Mädchen mit einem Handy. »Ob er sie nicht doch begleiten solle?«, fragte Don Ambrogio sie. Aber Schwester Maria Laura bestand darauf, allein zu gehen. Clito Dolzadelli war Rentner. Am 7. Juni ging er um 6.30 Uhr spazieren, so wie eigentlich jeden Morgen. Auf dem Rückweg, zwischen Wald und Fluss, in der Kurve der schmalen Via Poyatengo, die in Richtung Piazza Castello führt, sah Dolzadelli etwas am Boden liegen. Jemanden. Eine Frau. Dunkelblaue Jacke, dunkelblauer Rock, braune Strümpfe, die Knie gebeugt, das Gesicht verformt und aufgequollen, die Augen offen und leblos. Er rief die Carabinieri. Pietro Pizzerillo war ein erfahrener Ermittler im Range eines Maresciallo. Ein Mann mit dunklen, einfühlsamen Augen, der eigentlich aus Süditalien stammte, aber irgendwann in den Norden nach Cervenna versetzt worden war. Jahrelang war wenig passiert, nun kniete er in heller Hose und Poloshirt auf der Straße und inspizierte die Leiche, die vor ihm lag. Als erstes fielen ihm die Schnittwunden am Oberkörper und am Hals auf. Dann fand er eine Uhr, eine Kette mit einem Kreuz daran und 2 Ringe. Auf einem stand Figlie della Croce, Töchter des Kreuzes. Die Nachricht vom Mord an Schwester Maria Laura flutete in Schockwellen durchs Tal. Und wahrscheinlich ist es nicht übertrieben zu sagen, dass diese Nachricht Cervenna für immer veränderte. Diesen kleinen Ort, der bislang für seine Wanderwege und die Gässchen im historischen Stadtkern berühmt gewesen war und dessen Name nun für immer mit dem Mord an einer Nonne verknüpft sein würde. Eine Nonne in Italien, Madonna mia. Noch ehe Pizzerillo einen klaren Gedanken fassen konnte, belagerte die Presse den Ort. In den Zeitungen wurde ein Foto gedruckt, ein weißes Laken, daneben Pizzerillo in der Via Poyatengo, sein Blick leer auf den Boden gerichtet. 19 Mal war auf Schwester Maria Laura eingestochen worden, ehe sie, vermutlich zwischen 22 und 23 Uhr, auf dem Pflaster der Via Poyatengo verblutet war. Der Maresciallo wusste, ihm blieb nicht viel Zeit. Mehr als 2 Jahrzehnte später sitzt Pizzerillo in einer Bar in Cervenna und kippt den Schluck Kaffee, bevor er kalt wird. Er ist inzwischen 72 Jahre alt, seit 7 Jahren nun schon kein Maresciallo mehr. Wenn er davon berichtet, was damals passierte, spricht er erst ruhig, langsam und sortiert wie jemand, der schon alles gesehen hat. Doch dann stockt er. Picerello hatte Schwester Maria Laura natürlich gekannt, so wie die meisten in Chiavenna. Wenige Monate vor ihrem Tod hatte er sie sogar einmal schnell zum Bahnhof mitgenommen, erzählt er. Tränen schießen ihm in die Augen, die gute Nonne. Picerello sagt, in den Wochen nach dem Mord habe er schlecht geschlafen, Kilo um Kilo abgenommen. Verließ er sein Büro, hielten die Leute ihn alle paar Meter an und fragten ihn, Maresciallo, was ist denn nun? Wer war das? Sicher einer von außerhalb, hieß es schnell. Gerüchte wisperten durch die Straßen und über die Piazza, durch die Bars und Trattorien. Erst wenige Monate zuvor hatte ein Geflüchteter unten am Comer See im Grenzort Ponte Chiasso den Priester Don Renzo erstochen. Jetzt also auch hier, behaupteten sie ungeniert in den Zeitungen. Zur Beerdigung von Schwester Maria Laura am 9. Juni pilgerten mehr als 2500 Menschen auf den Friedhof von Chiavenna. Ehemalige Schüler trugen ihren Sarg. Zuvor wurden ganz in der Nähe des Tatorts Schmierereien entdeckt. Auf einer Wand stand »Wir töten euch alle«, dazu ein fünfzackiger Stern und drei Sechsen. In Chiavenna drehten sie langsam durch. Der Vatikan sei in den Mord involviert, stand auf Zetteln, die irgendjemand aufgehängt hatte. Er sei Exorzist und in Chiavenna wimmle es schon seit langer Zeit vor Satanisten, behauptete ein Mann. Im Ort kannten sie ihn, einen Schotte, der auch schon einmal erklärt hatte, er werde der nächste Papst. Als er nun ein dämonisches Komplott zur Anzeige bringen wollte, begleiteten ihn die Carabinieri höflich hinaus zur Tür. Doch die Journalistinnen und Journalisten sogen jedes seiner Worte begierig auf. Pietro Picerello hatte unterdessen Unterstützung aus Mailand bekommen. Zunächst ermittelte er unter Drogenabhängigen, die sich abends hinter der Piazza Castello trafen. Dann kam eine Frau zur Polizei. Elide Lucy berichtete ihm von der Begegnung zwischen Schwester Maria Laura und Erika. Lucy erzählte ihm auch, dass sie am Abend des Treffens zwei Mädchen in einer Telefonzelle gesehen habe, etwa so alt wie Erika. Auch der Priester Don Ambrogio erzählte Picerello von dem Mädchen mit dem Handy, das ihm auf der Piazza Castello aufgefallen war. Ein Zeichner fertigte ein Phantombild von Erika an. Und Picerello glich die Telefondaten ab. Er hatte zwei Uhrzeiten und zwei Gespräche. Heute ein Kinderspiel, sagte er, aber damals war das eine knifflige Arbeit. Mehr als 20.000 Anschlüsse prüfte er. Drei Nummern, die besonders viel kommunizierten, stachen heraus. Als Picerello dann das Phantombild sah, dauerte es nicht lange, bis er herausfand, zu wem es gehören musste. So treffend war das Bild. Aber was Picerello brauchte, waren Beweise. Also ließ er sich etwas einfallen. Der Zeichner malte Erika noch einmal. Seitlicher, die Wangen etwas runder, die rot gefärbten Haare noch etwas leuchtender. Am nächsten Morgen druckten alle Zeitungen das Bild. Am selben Tag, um 14.29 Uhr, klingelte Georgias Telefon. »Du bist in allen Zeitungen«, sagte Alessia. »Ja, aber so sehe ich doch nicht aus. Ich bin ja rot wie eine Ampel.« Picerello und seine Kollegen hörten alles mit. Wenig später nahm die Polizei Georgia, Alessia und Viola fest. Kaum jemand in Chiavenna konnte es glauben. Drei Mädchen sollten das gewesen sein? Niemals. Tagsüber war es traumhaft in Chiavenna. Aber sobald die Sonne verschwand, wurde selbst ihr unheimlich. Der Fluss rauschte, die Äste knackten, Schatten flackerten auf dem Bergmassiv. Maria Cristina Rota, 63 Jahre alt, ist eigentlich eine rationale Frau, die trockene, präzise Sätze sagt. Damals war sie Staatsanwältin am Jugendgericht in Mailand. Heute sitzt sie in ihrem Büro in Bergamo, an einem riesigen Schreibtisch, auf dem sich die Akten stapeln, neben ihr die Flagge Italiens. Lothar kann sich noch gut erinnern an diesen Fall, an diesen Ort. Doch vor allem erinnert sich Rutter an die Mädchen, die sie jeweils 4-5 Mal vernahm, irgendwo am Comer See verborgen vor den Reporterinnen und Reportern. Alessia, die Jüngste, gestand als Erste und belastete die beiden anderen. Dann gestanden auch Viola und Giorgia. Sie hätten Chavenna aufwecken wollen, erzählten alle drei. Aufrichtige Schuldgefühle? Habe sie bei keinem der Mädchen entdecken können, sagt Rutter. Glaubt man den Aussagen von Alessia, Viola und Giorgia, musste es folgendermaßen abgelaufen sein. Alessia, die jüngste und emotionalste der drei, rief im Kloster an. Giorgia, die kühle und entschlossene, traf Schwester Maria Laura zunächst auf der Parkbank und schließlich auch auf der Piazza Castello. Die Nonne bot ihr an, eine Nacht im Kloster zu verbringen. Giorgia willigte ein. Sie müsse nur ihren Koffer aus dem Auto holen, sagte sie, das stehe gleich hier um die Ecke. Kurz darauf stießen Alessia und Viola, die cleverste, dazu. Wie lieb deine Freundinnen sind, soll Schwester Maria Laura gesagt haben. Die drei Mädchen kannten die Nonne kaum. Die Idee, Don Ambrogio in eine Falle zu locken, hatten sie wieder verworfen. Der Priester war ihnen doch zu jung und kräftig vorgekommen. Daher beschlossen sie, eine Nonne aus dem Kloster zu locken. Dass ausgerechnet Schwester Maria Laura kam, war Zufall. Sie bogen um die Ecke. Doch da stand kein Auto. »Was habt ihr vor?«, fragte Schwester Maria Laura. Dann holte Viola einen Pflasterstein aus ihrer Handtasche hervor und schlug ihn der kleinen Nonne auf den Kopf. Doch Schwester Maria Laura wankte nur. »Tut mir nicht weh, ich werde euch nicht anzeigen«, soll sie gesagt haben. Da schlug schon das nächste Mädchen auf sie ein. Alessia zog das Messer mit der 23 Zentimeter langen Klinge aus der Tasche und reichte es weiter. 6 Mal sollte jede zustechen. Schwester Maria fiel auf die Knie. »Bastardin, du sollst sterben!« Wieder und wieder stachen die Mädchen auf die Nonne ein. Schließlich faltete die blutende Schwester Maria Laura ihre Hände, so gaben es alle drei Täterinnen später zu Protokoll, und sprach mit letzter Kraft, kurz bevor sie starb, ein Gebet. »Herr, vergib ihnen!« Am 9. August 2001 verurteilte das Jugendgericht Mailand Alessia und Giorgia zu einer Gefängnisstrafe von 8,5 Jahren. Viola hingegen wurde zunächst für unzurechnungsfähig erklärt und vom Gericht freigesprochen. In der Untersuchungshaft sei ihr Schwester Maria Laura erschienen, hatte Viola erzählt, und auch, dass im Gefängnis kein Wasser, sondern Blut aus der Dusche gekommen sei. Eine Inszenierung, glaubt die Staatsanwältin Lothar. Und so sah es auch das Berufungsgericht, das Viola im April 2002 zu einer Gefängnisstrafe von 12 Jahren und 4 Monaten verurteilte. Doch trotz ihrer Geständnisse und trotz des Urteils verstummten die Gerüchte in Chavenna lange nicht. Einen Regista müsse es gegeben haben, hieß es, einen Regisseur, einen Sektenführer, der den teuflischen Plan für die Mädchen geschmiedet hatte, und gab es nicht tatsächlich einige Ungereimtheiten? Den Tatort hatten Viola, Alessia und Giorgia laut eigener Aussage zu Fuß verlassen. Aber eine Zeugin hatte gesehen, wie ein Auto kurz nach der Tat mit quietschenden Reifen davongefahren war. Und wer war für die Schmiererei am Tatort verantwortlich, wir töten euch alle? Alle drei Mädchen sagten, sie hätten damit nichts zu tun gehabt. Außerdem erzählten Viola und Alessia der Staatsanwältin Rotta von einem Mann, der ihnen unmittelbar nach der Tat entgegengekommen sei. Sie konnten ihn nur schlecht beschreiben, zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkle Haare, helle Jeans. Die Spekulationen in Chavenna wurden immer wilder. Hatte sich da etwa jemand vergewissern wollen, dass die Tat auch wirklich ausgeführt worden war? Gehörten die drei Mädchen einer Sekte an? Das Merkwürdige war, Giorgia sagte, sie könne sich nicht an einen Mann erinnern. Pietro Pizzerillo zuckt mit den Schultern, wenn man ihn darauf anspricht. Er kennt die vielen Theorien. Er war damals jedem Hinweis nachgegangen, hatte die Computer der drei ausgewertet und ja, sie hatten Seiten mit satanistischen Inhalten besucht, doch nirgendwo fand Pizzerillo einen Hinweis auf einen Register oder einen weiteren geheimen Teufelsanbeter. Es waren allein die drei Ragazze di Satana, wie sie nun genannt wurden, die drei Mädchen des Teufels, die sich gelangweilt vom Leben und angewidert von der Frömmigkeit ihrer Heimatstadt in einen Wahn hineingesteigert hatten. Im psychologischen Gutachten heißt es, Alessia sei dem Bösen heillos verfallen wie bei einer Sucht. Viola habe das Esoterische am Satanismus gereizt und Georgia habe endlich ein Ventil gefunden für ihre angestaute Wut. Erst allmählich schien den Dreien aufzugehen, was sie getan hatten. Auf die Frage, warum sie Schwester Maria Laura ermordeten, gaben sie, so steht es im Urteil, unterschiedliche Antworten. Alessia, für mich gab es nur einen Grund, meinen Freundinnen zu folgen. Viola, ich weiß es nicht. Ich versuche es mit Hilfe des Psychologen zu verstehen. Georgia, es stimmt, dass wir die Nonne erst Satan opfern wollten, an den ich zu der Zeit glaubte und an den ich heute nicht mehr glaube, aber es stimmt auch, dass wir Chavenna ein bisschen erschrecken wollten. Wer heute nach Chavenna reist, kann auf den Spuren von Schwester Maria Laura wandern. Es wirkt, als hätte sich der kleine fromme Ort längst von dem Mord an der Nonne erholt. Gläubige aus Italien und der ganzen Welt pilgern zu ihrem Grab, das inzwischen in die Kirche San Lorenzo verlegt wurde. Schon im Oktober 2005 hatte die Diözese das Seligsprechungsverfahren eröffnet. Dutzende Zeugen wurden angehört, unter ihnen auch die drei Täterinnen. Sie bestätigten, dass die Schwester ihnen kurz bevor sie starb vergeben hatte. Am 19. Juni 2020 verkündete Papst Franziskus, dass Maria Laura in odium fidei, aus Hass gegen den Glauben, getötet worden sei. Sie wurde zur Märtyrerin. Ein Jahr später wurde sie selig gesprochen und ihre Gebeine wurden umgesetzt. Auf ihrem Grab in der Kirche San Lorenzo liegt ein Stein, an dem noch ihr Blut klebt. Die Uhr, die Kette und die Ringe, die sie an jenem Abend trug, sind zu Reliquien erklärt worden. Und auch die Geschichten, dass sie Wunder vollbringen konnte, häufen sich. Überliefert ist etwa das Beispiel einer Frau aus Genua, die 5 Jahre lang gelähmt war, bis ihr Bruder ein Bild von Schwester Maria Laura in ihr Zimmer hängte. Und siehe da, eines Tages sei die Frau plötzlich aufgestanden und konnte wieder gehen. Heißt es. Ob auch Viola, Alessia und Georgia eine dieser Geschichten zu Ohren kam, ist nicht bekannt. Nach allem, was man weiß, soll Georgia die Kühle inzwischen Mutter sein und in einem Kindergarten arbeiten. Viola, die Cleverste, hat Jura studiert und Alessia, die Jüngste, hat den Ordensschwestern in Chavenna einen Brief geschrieben. Ich bete viel und bin sicher, dass Schwester Maria Laura mir helfen wird, ein besserer Mensch zu sein. Nicht nur die Nonnen von Chavenna glauben fest daran. Maria Laura wird bald zur Heiligen erklärt.
Wer noch mehr Stern-Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern-Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True-Crime-Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.